Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Schulen in Deutschland starten in immer mehr Bundesländern. Heute geht's zum Beispiel in Thüringen wieder los. Und neben der Frage, wie man mit Abstandsregeln und Masken umgehen soll, rückt die Digitalisierung des Unterrichts, glücklicherweise möchte man sagen, immer mehr in den Mittelpunkt. Wir sprechen heute hier in Campus und Karriere darüber, wie man Computerspielen als Unterrichtsmaterial einsetzen kann. Außerdem schauen wir auf ein spezielles Nachhilfeprogramm in Baden-Württemberg, das den Corona-bedingten Ausfall von Schulstunden ersetzen soll. Ich bin Mathis Jungloth, schön, dass Sie dabei sind. Es gibt wohl kaum ein Thema derzeit, was kontroverser diskutiert wird als die Digitalisierung der Schulen und das digitale Lernen. Erst am Freitag haben wir ja zum Beispiel darüber gesprochen, dass die Mittel des Digitalpakts Schule nach wie vor nur sehr schleppend von den Ländern abgerufen werden. Gleichzeitig zeigt aber zum Beispiel eine aktuelle Umfrage, dass die Qualität des Homeschoolings stark von der Digitalkompetenz der Lehrer abhängt. Und Digitalkompetenz meint eben mehr als nur die Bedienung eines Tablets, sondern zum Beispiel auch die Frage, welche Lerninhalte man in welcher Form digital vermitteln kann. Und bei der Form, da sind wir dann zum Beispiel auch bei Computerspielen. Am vergangenen Wochenende fand in Köln die Gamescom statt, die größte Computerspielmesse der Welt, wegen Corona allerdings nur digital. Und ein Thema in diesem Jahr, wie können Computerspiele den Schulalltag bereichern? Meine Kollegin Katharina Mild hat am virtuellen Gamescom-Kongress teilgenommen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Frau Mild.
Hallo.
Ja, Videospiele im Unterricht, in welchem Fach ist das denn denkbar?
Ja, da gibt es eigentlich kaum Grenzen. Eine sehr breite Palette an Spielen gibt es zum Beispiel in den naturwissenschaftlichen Fächern. Portal ist ein Spiel für das Fach Physik, bei dem es um Geschicklichkeit und räumliches Vorstellungsvermögen geht. Es gibt Niche, ein Strategiespiel, bei dem man basierend auf den echten Regeln der Genetik eine eigene Tierspezies kreiert, die sich dann gegen die Umwelt und Krankheiten durchsetzen muss. Und dann gibt es auch Spiele, die historische Inhalte vermitteln. Ein Beispiel ist Attentat 1942, ein Adventure-Spiel, das den Anschlag auf den Nationalsozialisten Reinhard Heydrich behandelt und bei dem man herausfinden muss, wie es zu dem Attentat kam. Und Adventure-Spiele sind es vor allem auch, die gut im Deutschunterricht eingesetzt werden können, hat mir Annegret Montag, eine der Referentinnen, am Freitag erzählt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Grundschuldidaktik Deutsch an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Gerade für den Deutschunterricht und das, womit ich mich beschäftige, sind es insbesondere die Adventure-Spiele, die ähnlich wie man das auch in Romanen findet, literarische Strukturen haben und damit auch ähnlich wie eine Geschichte funktionieren und man das in diesen Spielen erleben, erfahren, durchleben, erspielen kann.
Und dadurch, dass die Auswahl so groß ist, kann man eben auch das auswählen, was für das eigene Unterrichtsziel und die jeweilige Altersklasse passt.
Ist dann aber nicht die Gefahr groß, dass Schülerinnen und Schüler nur noch vor dem Handy oder dem Laptop sitzen, wenn Videospiele jetzt auch noch in der Schule stattfinden?
Da waren sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Gamescom ziemlich einig, dass genau das eben nicht passiert. Denn dadurch, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen mit in diesen Teil der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen hineinbegeben, haben sie die Möglichkeit, mit ihnen auch darüber ins Gespräch zu kommen. Und dadurch können sie einerseits problematische Spielinhalte thematisieren und diskutieren, also Gewalt oder Rassismus in Spielen zum Beispiel, und andererseits eben mit den Kindern und Jugendlichen auch darüber sprechen, was ist eigentlich ein gutes und gesundes Maß beim Spielen und wann wird es zu viel.
Viele Umfragen in der Corona-Zeit, das habe ich ja gerade schon erwähnt, haben gezeigt, so weit ist man in Deutschland mit dem digitalen Lernen ja dann doch noch nicht. Wie realistisch ist es denn, dass sowas tatsächlich im Unterricht ankommt?
Ja, Games in den Unterricht zu holen ist auf jeden Fall zeitaufwendig. Als Lehrkraft muss ich mich mit den Spielen auseinandersetzen, die anschauen, die selber auch durchspielen, um mich vorzubereiten. Und die letzte PISA-Studie hat eben gezeigt, dass Deutschland noch nicht so richtig weit ist, wenn es um digitale Medien im Unterricht geht. Annegret Montag meint, dass da mehrere Unsicherheitsfaktoren bei den Lehrerinnen und Lehrern eine Rolle spielen.
Dass Lehrerinnen und Lehrer sich dann Gedanken darüber machen, habe ich überhaupt die passende Ausstattung in meiner Schule dafür? Kann ich das überhaupt so umsetzen, wie ich mir das vorstelle? Auf welche Widerstände stoße ich? Aber meinem Gefühl nach werden es mehr. Und das zeigt auch das Interesse, wenn man dazu publiziert, wie viele Leute es lesen, wie viele Menschen dann auf einen zukommen und fragen, kann ich mir da bei dir Hilfe oder Expertise abholen? Ich würde es gerne im Unterricht machen.
Und tatsächlich gibt es auch immer mehr Anlaufstellen und Portale im Netz, bei denen sich Lehrerinnen und Lehrer Anregungen holen können. Digitale Spielewelten.de zum Beispiel oder die Stiftung für digitale Spielekultur. Da findet man dann unter anderem Empfehlungen für digitale Spiele mit sogenanntem pädagogischem Potenzial und teilweise auch schon aufbereitetes Lehrmaterial.
Würden Sie denn sagen, dass sich der Aufwand lohnt?
Ja, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Gamescom, die waren vor allem überzeugt davon, dass man die Schülerinnen und Schüler damit einfach sehr gut erreicht. Videospiele sind Teil ihrer Lebenswelt, Teile ihres Alltags. Es ist leicht, auch sie damit zu motivieren und dafür zu begeistern. Aber natürlich ist auch das Lernen übers Spielen generell was, was gut funktioniert. Jürgen Slegers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsschwerpunkt Medienwelten an der Technischen Hochschule Köln. Und er meint, dass in der Schule generell viel zu wenig gespielt wird.
Ich habe natürlich beim Spielen, wenn ich da jetzt wirklich so auf die Grundlagen zurückgehe, habe ich einfach eine Situation, in der ich erstmal ohne Schaden handeln kann. Also ein so tun als ob. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig für ganz viele Lernprozesse. Ich kann so tun, ohne Gefahr zu laufen. Das ist nicht mehr umkehrbar, wenn ich das jetzt gemacht habe. Ich fange jetzt gar nicht an, den Homo Ludens zu erklären. Wir spielen einfach viel zu wenig, aber spielend lernen wir.
Und so kann man in Rollenspielen zum Beispiel auch den Wechsel der eigenen Perspektive lernen, in Teamspielen das Gemeinschaftsgefühl stärken und ja in naturwissenschaftlichen Spielen eben auch spielerisch was über Genetik lernen.
Über die Computerspiele im Unterricht, da habe ich mit Katharina Mild gesprochen. Sie hat sich bei der digitalen Gamescom umgesehen, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Mild. Eigentlich hätten die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg noch 2 Wochen Ferien. Doch in manchen Schulen und Klassenräumen, da herrscht heute schon Betrieb. Und zwar im Rahmen der sogenannten Lernbrücken. Das ist ein Angebot auf freiwilliger Basis. Schülerinnen und Schüler können dort ihre Lücken schließen, die sich im vergangenen Schuljahr wegen Corona und dem häufigen Ausfall von Präsenzunterricht ergeben haben. Heute ging es los mit den Lernbrücken und Thomas Wagner hat das an der Realschule in Überlingen am Bodensee mitverfolgt.
So, meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Morgen.
Realschule Überlingen, heute Vormittag.
So, wir starten heute in die 2-wöchige Lernbrücke. Ich habe unterschiedliche Aufgaben für jeden Einzelnen von euch, von euren jeweiligen Deutschlehrern
das
bekommen.
Ist Premiere an den baden-württembergischen Schulen. Lernbrücken, also Unterrichtsangebote auf freiwilliger Basis im letzten Drittel der Sommerferien. Nichts mehr mit Abhängen, Ausschlafen. Einerseits ärgerlich.
Ja, schon, weil ich kann nicht ausschlafen und Schule halt.
Andererseits aber sieht Sechsklässler Sven ein, dass es Sinn macht, an der Lernbrücke teilzunehmen.
Weil wegen Corona habe ich auch mehr verpasst in Englisch und in Deutsch.
Ich will generell sehr viel nachholen, weil ich sehr viel Stoff am Anfang nicht hatte wegen der Corona-Situation. Deswegen will ich generelle Sachen nachholen, Rechtschreibung üben. Mir gefällt auch der normale Unterricht viel besser als Homeschooling zu Hause, ehrlich gesagt.
Ergänzt Eugen ein paar Schulbänke weiter. Lernbrücken sollen Corona-bedingte Lernlücken in Zeiten des digitalen Fernunterrichts schließen, denn das hat nicht überall gleich gut geklappt.
Es fängt da an, dass jemandem die Ausstattung fehlt. Es geht dann dazu über, dass es Familien gibt, die auf dem Dorf leben, wo die Internetverbindung so schlecht ist, dass man an keiner Videokonferenz teilnehmen kann. Die Fälle hatten wir auch. Denen entgeht dadurch natürlich auch eine Möglichkeit, Kontakt in vielleicht einer angemessenen Form zum Lehrer aufzubauen.
Defizite, so Deutschlehrer Jalcin Demir, die nun durch den freiwilligen Präsenzunterricht in den Lernbrücken behoben werden sollen. Die sind wiederum ganz anders konzipiert als der herkömmliche Unterricht.
Dass ich jetzt vorne stehe und nochmal ein Thema erkläre, das passiert eigentlich nicht.
Jonas Kaltenbach macht als Mathelehrer bei den Lernbrücken mit. Dabei gehe es nicht darum, mehr vom Gleichen, will heißen, einfach zusätzlichen Unterricht anzubieten. Vielmehr sind die Pädagogen angehalten, auf die individuellen Defizite jedes Einzelnen einzugehen. Eine Art Nachhilfe in der Gruppe.
Genau, und das ist natürlich von Schüler zu Schüler ein anderes Problem, das da auftreten kann. Das ist auch schwierig, das vorherzusagen.
Vor allem in grundlegenden Fragen, die der eingehenden Erklärung von Angesicht zu Angesicht bedürfen, sieht Jonas Kaltenbach die größte Notwendigkeit zur Nachbesserung.
Also die Defizite, die ich jetzt zum Beispiel im Fach Mathematik aufarbeiten kann, die sind natürlich rein fachlich. Es geht über Bruchrechnen, über rationale Zahlen, ja, aber auch simpelste Dinge wie das kleine 1x1.
Basics, die im vergangenen Schulhalbjahr nach den Beobachtungen der Überlinger Realschullehrer teilweise zu kurz gekommen sind. Neben dem Ausbügeln solcher fachlichen Defizite sieht Schulrektorin Karin Broschardt, gleichzeitig Vorsitzende des baden-württembergischen Realschullehrerverbandes, noch eine weitere wichtige Funktion der Lernbrücken.
Mir jetzt fällt aus, dass den Jugendlichen eben die Struktur ganz stark fehlt. Das war schon in der Zeit des Fernunterrichts so und die nehmen jetzt praktisch wieder Struktur auf Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wieder ins Lernen reinzukommen, wieder in den normalen Schulalltag reinzukommen. Dafür sind die Lernbrücken, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache.
Also ich finde es nicht so schlimm, dass ich jetzt in die Schule gehen muss, weil es hilft mir viel weiter und dann kann ich vielleicht auch später mal in meinem Abschluss, komme ich halt vielleicht auch gut durch und habe nicht so viel Fehler.
Also ich bin relativ schlecht in Mathe und deswegen ist es eigentlich gut, dass ich hier so bin, dass ich in der 8. halt so besser bin in Mathe. Ich glaube, zu Hause würde ich mich immer ablenken mit Handy und so und in der Schule eigentlich nicht.
Julian und Celine, zwei Siebtklässler an der Realschule Überlingen, haben es mittlerweile überwunden, trotz Ferienzeit morgens aufzustehen. Sie sind froh über das Angebot der Lernbrücken, weil sie Defizite ausgleichen können. Eine Möglichkeit, die, wünscht sich Deutschlehrer Yalcim Demir, auch über die Corona-Zeit hinaus Bestand haben sollte.
Das wäre eigentlich eine schöne Sache, wenn es diese Lernbrücke jedes Jahr in den Sommerferien gibt.
Ein Beitrag von Thomas Wagner. In Baden-Württemberg dauert es also noch 2 Wochen, bis die Schule wieder beginnt. In Bayern ist es schon in der kommenden Woche soweit. Und das Ganze für die Schülerinnen und Schüler mit Maske im Unterricht. Das teilte Ministerpräsident Söder mit. Grund sind die hohen Corona-Zahlen. 9 Tage soll diese Maskenpflicht im Unterricht für Schüler und Lehrer in Bayern zunächst gelten. Für Grundschüler gilt die Pflicht nicht. Bayern orientiert sich dabei an NRW und ist das 2. Land, in dem Schüler eine Maske im Unterricht tragen müssen. In NRW müssen sie das aber auch nur noch heute, ab morgen dann nicht mehr. Und NRW-Schulministerin Gebauer hat sich heute dazu nochmal geäußert und die Schulen dazu aufgerufen, auch weiterhin freiwillig auf einen Mund-Nasen-Schutz zu setzen. Er habe sich schließlich bewährt. Und manche Schulen, in Essen zum Beispiel, haben das schon angekündigt und behalten die Maskenpflicht im Unterricht weiterhin bei. Mitten in dieser Diskussion, wie es hier in Deutschland künftig an den Schulen weitergeht, also mit Maske oder ohne, da wollen wir mal dahin schauen, wo gewissermaßen alles angefangen hat.
Campus und Karriere. International.
In China beginnt nämlich in dieser Woche auch das neue Schuljahr und eine einheitliche Regel zum Maskentragen gibt es für die rund 200 Millionen Schulkinder nicht. Steffen Wurzel hat mit Schülerinnen und Schülern über den anstehenden Schulstart in China gesprochen.
Tai Chengkang aus Shanghai hat keine Lust aufs neue Schuljahr. Seine Lehrer seien alle zu streng und die anderen Kids in der Klasse nerven, erzählt er. Nach rund 2 Monaten Sommerferien geht's für den 7-jährigen Schüler nun wieder los. Genauso wie für rund 200 Millionen weitere Schülerinnen und Schüler in China. Alle in meiner Klasse tragen Masken, erzählt Zhao Yilin, die in ein paar Tagen 14 wird und jetzt in die 8. Klasse kommt. Auch alle, die in der Schule arbeiten, zum Beispiel Lehrer, tragen Masken. Wir finden alle, dass das eine ziemlich nervige Sache ist mit den Masken. Es ist unbequem und sehr heiß, aber es ist nun mal vorgeschrieben. Zhao Yilin geht in Peking zur Schule. Wegen der Coronavirus-Krise ist ihr normaler Unterricht von Februar bis zum Sommer fast komplett ausgefallen. Unterrichtet wurde online. Erst kurz vor den Sommerferien hat ihre Schule wieder aufgemacht. Auf diese sehr kurze Zeit beziehen sich ihre Erfahrungen mit den Masken. Es ist schon besser, eine Maske zu tragen, auch wenn es unbequem ist, denn man kann damit seine Gesundheit schützen. Das Masketragen hilft, die Ausbreitung der Krankheit zu begrenzen. Das ist die richtige Antwort auf die Bedürfnisse unseres Landes. Einheitliche Regeln in Bezug aufs Maskentragen in Schulen gibt es im Riesenland China nicht. Im Gegenteil, es herrscht ein großes regulatorisches Durcheinander. Vereinfacht gesagt ist es so, je nach Landesteil herrschen mal strengere und mal entspanntere Regeln. Zum Teil gelten sogar von Schule zu Schule unterschiedliche Regeln. Während die Hauptstadt Peking für Schülerinnen und Schüler Masken vorschreibt, macht das die größte Stadt des Landes Shanghai nicht. Auch in Wuhan, von wo aus sich das Coronavirus ab Ende 2019 weltweit ausgebreitet hat, gilt in Schulen keine Maskenpflicht. In Shanghai wiederum wird ganz genau geprüft, wer die Schule überhaupt betreten darf. Es werden nur die ins Schulgebäude reingelassen, die sich in den vergangenen Tagen komplett in Shanghai aufgehalten haben. Und das wird über einen Abgleich der Handydaten auch überprüft. Diese Regel gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer. Was die Behörden landesweit angeordnet haben, es soll so häufig wie möglich gelüftet werden in den Schulklassen. Wang Dengfeng, der Covid-19-Beauftragte des chinesischen Bildungsministeriums. Am wichtigsten ist, dass überall die Eingänge zu den Schulgeländen genau überwacht werden. Alle, die ein Schulgelände betreten wollen, müssen sich ausweisen und es wird die Temperatur gemessen. Registrierung ist ein Muss. Gruppenveranstaltungen sollten vermieden werden, vor allem in schlecht belüfteten Räumen. Klar ist auch, Covid-19 und die Bekämpfung der Pandemie sind nach den Sommerferien ein großes Thema im Unterricht. Und in den meisten Familien war es das auch schon den Sommer über. Für den 7-jährigen Tai Chengkang aus Shanghai war Corona in den Schulferien immer wieder Thema. Ich bin gerne draußen unterwegs und ich fahre sehr gerne U-Bahn. Aber da gibt's viele Viren, wenn man keine Maske trägt. Neulich bin ich mit der U-Bahn-Linie 10 in Shanghai gefahren und da war ein Erwachsener, der hatte keine Maske auf. Ich habe ihm ins Gesicht gesagt, Sie wollen wohl sterben.
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist leider an vielen Arbeitsstellen immer noch ein großes Thema. Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten hat sie laut einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes schon mal selbst erlebt oder bei jemand anderes beobachtet. 90% der Betroffenen sind Frauen, überwiegend Jüngere bis Mitte 30. In der Mehrzahl belästigt von männlichen Arbeitskollegen auf der gleichen Stufe. Viele Betroffenen wissen dabei nicht, dass ihr Arbeitgeber eine Stelle einrichten muss, an die sie sich in solchen Situationen wenden können. Und für den sensiblen Umgang mit solchen Situationen gibt es Fortbildungen, zum Beispiel in Mainz. Dort veranstaltet das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Uni Mainz Fortbildungen für Gleichstellungsbeauftragte. Weil das Besprochene vertraulich bleiben soll, hat Anke Petermann mit Teilnehmerinnen am Rande der Veranstaltung gesprochen.
Manuela Klein, Personaldisponentin beim Südwestrundfunk, besucht die Fortbildung der Mainzer Fachstelle für sexualisierte Gewalt auf eigene Faust, weil sie festgestellt hat, dass viele, mit denen sie arbeitet, ihr irgendwann Probleme anvertrauen. Und weil sie bei sich und bei einer Arbeitskollegin erlebt hat, wie sehr sexuelle Belästigung verunsichert.
Vielleicht war es nicht so traumatisierend für mich selber, aber trotzdem unangenehm und ich habe nicht gewusst, wie ich mich verhalten soll oder wem und ob ich das jemandem berichten soll.
Damit gehörte Klein bis zur Fortbildung zu den 70-80% der Beschäftigten, die nicht wissen, dass der Arbeitgeber sie aktiv vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz schützen muss und die keine Ansprechperson in ihrem Betrieb kennen.
Also bei mir persönlich habe ich das mit mir selber ausgemacht und bin der Situation einfach aus dem Weg gegangen.
Zweideutige Witze starren in den Ausschnitt. Eine zufällig wirkende Berührung am Knie. Wie gehen Frauen am Arbeitsplatz damit um? Aus der Beratungspraxis weiß Annette Diehl, Fortbildnerin von der Mainzer Fachstelle für sexualisierte Gewalt, dass die überwiegend weiblichen Betroffenen im ersten Moment wie gelähmt sind und sich fragen,
meint er das jetzt nett oder ist es so, wie es sich für mich anfühlt, nämlich irgendwie eklig und übergriffig? Hat er gerade eine Grenze überschritten? Ich kann es gar nicht richtig einordnen für mich. Es ist eher so ein diffuses Gefühl von angeekelt sein, Scham, Mitschuldgefühlen,
die hilflos und ohnmächtig machen. Halten diese Selbstzweifel und die sexuelle Belästigung längere Zeit an, können sie zu Schlafstörungen und Depressionen führen, die Arbeitsmotivation rauben und am Ende arbeitsunfähig machen. Da ist es gut, wenn es in Betrieben Ansprechpersonen gibt, die anonym und vertraulich beraten. Das ist nicht immer der Fall. Gesetzlich verpflichtet sind Arbeitgeber nur dazu, eine Beschwerdestelle einzurichten. Sie ist meist bei den Gleichstellungsbeauftragten angesiedelt. Wenn diese Stelle auch die Erstberatung übernimmt, fürchten viele Betroffene, zwangsläufig in ein offizielles Beschwerdeverfahren einsteigen zu müssen, so Annette Diehl.
Klarer wäre es, wenn es zwei getrennte Anlaufstellen wären. Es gibt die Erstberatung, die vertrauliche Stelle, wo das alles in aller Ruhe angeguckt wird. Und dann sagt die betroffene Person, jetzt würde ich es gern in eine Beschwerde münden lassen. Und dann wechselt man den Raum sozusagen. Die Erstberatung kann ja mit begleitend mitgehen und die Brücke machen. Und dann geht es aber offiziell in eine Beschwerde über.
Dann wird der Fall mithilfe von Gedächtnisprotokollen und Zeugenanhörungen überprüft. Am Städtischen Klinikum Karlsruhe ist die Beschwerdestelle an die Personalabteilung angedockt.
Auf mein Anrate hin hat man tatsächlich erst vor kurzem entschieden, sowohl Frau als auch Mann zu benennen in der Beschwerdestelle.
Für Birgit Mangold, Gleichstellungsbeauftragte am Klinikum Karlsruhe, ist wichtig,
dass die Menschen frei wählen können. Denn es sind ja auch Frauen, die Frauen belästigen und Männer, die Männer belästigen. Also es geht ja nicht immer über Kreuz. Und Kolleginnen, die von einer Frau belästigt wurde, die sind vielleicht ganz dankbar, wenn ein Mann als Ansprechpartner auch da ist.
Mangold wünscht sich, dass das Klinikum demnächst eine Betriebsvereinbarung zum Thema auflegt. Wichtig wäre dabei ein Fahrplan, wie mit Vorwürfen sexueller Belästigung umzugehen ist. Ob eine Beschwerde berechtigt ist, darüber entscheide am Ende ein Gremium von Personalverantwortlichen und Führungskräften. So berichtet es die Mitarbeiterin einer Großstadtverwaltung, die anonym bleiben möchte.
Ja, es gibt Grenzfälle und es gibt Graubereiche. Es ist sehr schwierig für eine Person zu entscheiden, was stimmt da eigentlich, ja? Oder wie weitgehend muss man eben Maßnahmen einleiten? Und das kann ja auch ziemliche Konsequenzen haben, bis hin zur Kündigung.
Sanktionen müssen angemessen sein und Maßnahmen müssen die Situation der Betroffenen verbessern. So steht es im Leitfaden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dass Menschen eine Beschwerde einreichen, nur um anderen zu schaden, sei sehr unwahrscheinlich, denn die Beschwerde kostet die Betroffenen viel Energie.
Und das war's hier für heute mit Campus und Karriere. Gleich kommt Corso Kunst und Pop mit Ina Plodroch. Dort geht es heute unter anderem um den Produzenten Helmut Ringelmann. Ich bin Mathis Jungluth und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.